Hallo und herzlich willkommen zum CX Magic Podcast, powered by Adesso, wo Automation auf Kundenerlebnis trifft. Heute sprechen wir über das Thema Social Media Marketing und E-Mail Marketing und vor allem, wie wir beide Kanäle vernetzen können für mehr Engagement. Dafür habe ich unseren Adesso-Experten und geschätzten Kollegen, den Marcel, mitgebracht. Hi Marcel.
Hi Tarek, freut mich. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich, dass du an Bord bist.
Gerne.
Ich freue mich auf einen spannenden Austausch heute.
Ebenfalls.
Ich würde vorschlagen, stell dich doch gerne einmal vor, dass dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennenlernen.
Gerne. Marcel Witschak, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, grundsätzlich und vor allem bei dem Nachnamen reicht Marcel auch vollkommen aus. Ich bin, so rede ich mir zumindest ein, knackige 36 Jahre alt, mittlerweile seit etwas über einer Dekade in dieser Sphäre, also Online-Marketing mit Fokus auf Social Media unterwegs, mache das auch bei Adesso, bin als Senior Consultant im Social Media Team tätig und unterstütze dort unsere Kundinnen und potenzielle Kundinnen dabei, erfolgreich sich im Bereich Social Media zu bewegen.
Da hast du sicherlich auch einiges an Veränderungen am Markt mitbekommen, wenn du sagst eine Dekade. Wenn ich überlege, der Markt ist sehr schnelllebig, neue Social-Media-Kanäle immer wieder. Clubhouse war ja auch mal ein Ding. Also Sie können auch schnell aufsteigen und dann schnell wieder absteigen.
Definitiv. Es verändert sich kontinuierlich, was es natürlich auch spannend macht, aber auch herausfordernd. Aber das ist zumindest für mich persönlich dann auch das, was es spaßig macht. Und habe natürlich über die Dekade hinweg Unternehmen aller Couleur, aller Größen, aller Branchen begleiten dürfen. Habe mitbekommen können, wie sich nicht nur Algorithmen, sondern ja dementsprechend auch Mechanismen verändert haben. Also es ist ein sehr spannendes Feld.
Sehr schön. Dann wirst du uns hoffentlich heute viele interessante Einblicke auch aus der Vergangenheit geben können zu dem Thema. Ganz nach Adesso-Manier, Marcel, würde ich vorschlagen, lass uns einmal mit der Adesso-typischen Frage starten, beziehungsweise mit der Aufgabe. Stell dir vor, wir treffen uns an einem Freitagabend, Samstagabend, je nachdem, wann wir auf eine Party gehen, um Mitternacht auf einer Party. Und ich habe vergessen, was Social Media Marketing ist, weil das kann ja mal vorkommen. Magst du mir da einmal eine Einführung geben?
Das kann ich gerne machen. Und lieber Tarek, es geht ja hier um Customer Experience. Deswegen können wir das ja auch für unsere ZuhörerInnen jetzt so gestalten. Wir können uns ja mal vorstellen, wir schließen unsere Augen. Es ist, sagen wir, Freitag oder Samstag, 0.30 Uhr. In einer deutschen Großstadt, Tarek und Marcel stehen in einer Küche. Die Musik aus dem Nebenzimmer kommt nur sehr dumpf an, durch die Wand. Und du sagst, sag mal, Marcel, du machst doch irgendwas mit Social Media Marketing. Und er sagt, ja, klar, weißt du doch. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie komplett vergessen, Marcel, was heißt das denn eigentlich? Und dann würde ich sagen, Tarek, sag mal, du hast doch Instagram, oder? Und Facebook und andere Social Media Plattformen. Und dann sagst du, ja, klar, habe ich. Und dann würde ich sagen, Tarek, ist dir aufgefallen, wie scheiße die meisten Auftritte von Unternehmen sind und wie schlecht die Werbung dort ist? Und dann sagst du, ja, Marcel, ich folge gar keinem Unternehmen. Ich habe ja gar keinen Bock, Werbung zu sehen. Und dann würde ich sagen, Tarek, genau das ist mein Job, dass du dieses Gefühl nämlich nicht hast. Und dafür nutzen wir dann eine Triade aus Strategie, Daten und Kreativität, um genau dieses Gefühl zu verhindern, nämlich dafür zu sorgen, dass wir Social Media oder über Social Media Nutzerinnen dort abholen können, wo sie sich eh bewegen. Denn, darf es nicht vergessen, 85% der Deutschen nutzen Social Media. Also Menschen sind sowieso nonstop auf Social Media. Also sorgen wir dafür, dass wir ihnen unterhaltsame und informative Inhalte bieten, die sie abholen, die sie interessieren und wir die Menschen dadurch an unsere Marke binden können. Das wäre doch eine gute Erklärung auf einer Party, oder?
Also ich konnte mich jetzt auf jeden Fall auch voll in die Situation hineinversetzen, auch mit der dumpfen Musik im Hintergrund. Das hätte tatsächlich genauso passieren können, würde ich sagen. Das war jetzt aber mehr so Organic Social, was du erwähnt hast, ne? Da folge ich tatsächlich relativ wenig Unternehmen, weil relativ wenig Unternehmen für mich relevante Inhalte posten. Ich auch nicht irgendwie immer nur Produktwerbung sehen möchte.
Genau.
Paid Advertising verfolgt mich aber trotzdem auf Social sehr viel.
Definitiv, aber das ist natürlich eine Sache, die zusammenspielen muss, also Organic und Paid. Aber das Schöne ist ja, gerade auch durch die Mechanismen, die Social Media bieten, ist es natürlich wunderschön, dass wenn du, sei es jetzt über schon einen Paid-Beitrag oder über einen organischen Beitrag, Leute in deine Markenwelt hereinholst Und dann merkst du natürlich, wenn Leute mit deinen Inhalten interagieren, und dann weiß ich, ah, der Tarek zum Beispiel, der hat mit dem und dem Beitrag interagiert, dann habe ich ja schon ein bisschen Gefühl davon, wie du so als Person auch tickst. Und diese Informationen kann ich natürlich im nächsten Step im Funnel dann nutzen, um über Retargeting, über Ads Informationen an dich auszuspielen, dich weiter in unsere Welt hineinzuziehen. Und dann, ohne jetzt die Brücke zu weit zu schlagen, landen wir natürlich irgendwann dann auch beim Thema Marketing, Automation, Personalisierung. Und das ist natürlich dieses schöne Zusammenspiel, das wir in diesem Bereich nutzen können.
Lass uns den Bogen doch gerne mal ein bisschen weiterschlagen. Das fand ich jetzt eine sehr gute Überleitung zu einer ersten Frage, die ich mitgebracht habe. Mhm. Denn Vernetzung beider Kanäle, Vernetzung von Social und E-Mail-Marketing, Marketing Automation, wie können die denn gemeinsam das Kundenerlebnis verbessern?
Auf, wie ich finde, sehr, sehr spezielle Art und Weise. Und ich habe dieses Beispiel in der Party ja gerade extra humoristisch gestaltet. Wir können da dem Ganzen jetzt mal ein seriöses Fundament geben. Aber es ist ja de facto so, Menschen sind werbeverdrossen, Menschen möchten eigentlich nicht mit Werbung konfrontiert werden. Das heißt, Marken stehen vor der großen Herausforderung, trotzdem stattzufinden, aber auf eine Art und Weise, die nicht nach plumper Werbung aussieht und sich nicht so anfühlt, sondern die Menschen im besten Fall, und das ist zumindest mein Verständnis von Marketing, eine emotionalisierende Wirkung hat. Ich möchte, dass Menschen eine Bindung zu meiner Marke aufbauen. Wenn wir uns jetzt Social Media und E-Mail-Marketing oder Marketing-Automation, sagen wir es lieber so, weil es bezieht sich ja, oder es beschränkt sich ja nicht nur auf das Thema E-Mail, uns anschauen, haben sie schon mal einen gemeinsamen Nenner, der ja super spannend ist. Also sowohl Menschen, die uns bei Social Media folgen, als auch jene, die uns sonst irgendwo subscribed haben oder uns abonniert haben, die eint ja eine Sache, die zeigen schon mal ein grundsätzliches Interesse an unserer Marke. Und das ist ja gut. Aber nun unterscheiden sich die beiden Kommunikationskanäle natürlich. Social Media ist auf der einen Seite sehr massengerichtet. Ich spreche ja potenziell mit allen NutzerInnen einer Plattform. Auch wenn wir natürlich wissen, in der Realität ist diese Reichweite relativ begrenzt. Aber in der Tendenz spreche ich nach außen. Aber ich habe ja auch die Möglichkeit der Interaktion. Es ist nicht nur eine Kommunikation, die in eine Richtung geht, sondern Menschen können und sollen ja sogar mit meinen Inhalten interagieren. Auf der anderen Seite habe ich, bleiben wir mal beim Newsletter, weil es das einfachste Beispiel ist, da habe ich etwas, das ist super zielgerichtet. Da spreche ich nicht mit der Masse, sondern habe die Möglichkeit, hey Marcel Witschak in Köln, mit den und den Interessen, pass mal auf, die und die Informationen habe ich für dich. Ich habe die Möglichkeit, eine Person einzeln anzusprechen. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit oder fast schon eine Garantie, dass meine Information ankommt. Denn eine E-Mail wird definitiv zugestellt. Wenn du mir eine E-Mail zusendest, ist die Wahrscheinlichkeit bei 99,9%, wenn da jetzt nicht irgendein technologischer Fehler oder sonst was dazwischen hängt, dass die E-Mail ankommt. Wenn ich aber einen Social-Media-Beitrag veröffentliche, dann ist es ein großer Gamble, wer den am Ende sieht. Es hat dann immer eine Frage natürlich, klammern wir mal Viralität aus, aber im Endeffekt immer auch mit einer Page-Strategie zu tun. So, das heißt, diese beiden Kanäle sind natürlich super unterschiedlich. So, sie eint aber, dass sie sich an Menschen richtet, die schon ein gewisses Interesse auf uns zeigen. Aber genau das ist ja das Schöne, Thema Kundenerlebnis. Ich kann natürlich dafür sorgen, nehmen wir Social Media, dass ich im alltäglichen Leben stattfinde als Marke, ohne als nervig wahrgenommen zu werden. Nehmen wir mal die Gen Z. Das ist ja quasi so gerade die Generation, über die alle sprechen, die super schwer zu erreichen als Zielgruppe. Die haben gar keinen Bock mehr auf Werbung. Konventionelle Medien sind sowieso völlig out. Warum noch TV-Werbung schalten? Ich glaube, die verbringen am Tag, ich glaube, es waren 9,5 Stunden mit Medien. Und davon, ich glaube, es waren 31% auf Social Media. Das heißt, irgendwie knapp 3 Stunden am Tag verbringen diese Menschen auf Social Media. Jetzt kann ich und sollte ich natürlich Social Media nutzen, um den Menschen genau das zu liefern, was sie möchten. Unterhaltung, Informationen, irgendwelche Dinge, mit denen sie interagieren möchten, um sie an meine Marke heranzuholen. Dann haben sie dieses Gefühl, ich bin jetzt Teil der XY-Community. Ich bin ein Fan von XY und ich tausche mich mit anderen aus. Erster Schritt der Emotionalisierung. Wenn ich aber jetzt das Ganze noch kombiniere mit einem Newsletter oder mit personalisierten Inhalten, dann habe ich ja plötzlich auch wieder diesen, nennen wir es mal, persönlichen Kontakt. Dann werde ich persönlich angesprochen mit Inhalten, die nur mich interessieren und habe ja, so doof das klingt, auch so ein bisschen das Gefühl, ich spreche gerade mit jemandem, der mich auch versteht, was ja auch super wichtig ist. Ja, und ich glaube, gerade dieses Thema Emotionalisierung und gerade diese Kombination aus Interaktion und wir sind Teil eines Kollektivs und auf der anderen Seite dann über Automation werde ich wirklich persönlich angesprochen und bekomme Inhalte zugespielt, die für mich relevant und unterhaltsam sind, ist ein ganz, ganz starker Mechanismus.
Spannend. Ich glaube, vor allem über Social Media kann man Communities aufbauen und pflegen. Wenn ich mir da auch, du hast über Unterhaltung gesprochen, das suche ich vor allem mittlerweile eher bei TikTok. Instagram ist für mich so ein Mittelding, muss ich sagen. Dann gibt es auch LinkedIn als Social Media Plattform, vor allem für B2B und im Business-Kontext sehr spannend. Da gehe ich natürlich auch mit einem unterschiedlichen Ziel dann immer auf die Kanäle. Das heißt, ein Unternehmen muss sich auch erstmal an der Plattform und an der Zielgruppe und an dem Informationsbedürfnis, was die Zielgruppe auf dieser Plattform hat, sicherlich auch orientieren. Und ich muss meine Inhalte dementsprechend auch dann anpassen. Während ich bei TikTok vielleicht als Unternehmen auch, ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber eine bekannte Sprach-App fällt mir da zum Beispiel ein, die bei TikTok ganz groß sind, die eigentlich gar keine Werbung machen, sondern nur lustigen Content, wo die Leute drüber lachen, wo die Leute dann drüber interagieren. Auch bei TikTok sehe ich ganz viel, wie dann seriöse deutsche Marken auf einmal sich gegenseitig in den Kommentaren anfeinden und lustige Sachen machen, ganz nach dem Gen Z-Style.
Wobei das, du hast auch gerade was super Spannendes angesprochen, also auch dieses Thema LinkedIn. Auch wenn du jetzt mal vergleichst, was heute wichtig ist, um erfolgreich auf LinkedIn zu sein und vergleichst das mit den Inhalten vor ein paar Jahren, auch da wird dir auffallen, natürlich ist LinkedIn immer noch ein B2B-Netzwerk. Trotzdem werden auch dort die Inhalte immer mehr, sagen wir mal, authentischer im besten Falle, aber unterhaltsamer. Denn wir dürfen nicht vergessen, natürlich wird LinkedIn ganz oft genutzt im Bereich Employer Branding. Jetzt haben wir dieses große Problem. Wir sprechen die ganze Zeit von einer bestimmten Generation. Gerade die jüngeren Menschen, das muss nicht nur die Gen Z sein, aber gerade jüngere Menschen haben natürlich ganz konkrete Anforderungen an potenzielle ArbeitgeberInnen. Und das ist nicht mehr Big Money und Status. Das ist vielleicht noch, wenn du in den Finance-Bereich oder bei im der Juristerei unterwegs bist, sondern das ist ganz oft, wenn du dir Statistiken anschaust oder Studien, dann siehst du ganz klar, dass Leuten Dinge wie eine Work-Life-Balance wichtig ist, eine gute Stimmung, ein Gefühl von, ich fühle mich wohl und ich mache etwas, das einen Sinn hat. Und das sind natürlich anders als jetzt harte Fakten, wie beispielsweise ein Gehalt oder Urlaubstage, die kannst du auch über eine Stellenbeschreibung kommunizieren. Und ja, wenn du dir eine Stellenanzeige mal angeschaut hast, das wirst du ja mit Sicherheit mal zufällig getan haben in den letzten Monaten, überall steht, wir sind divers, wir sind ein tolles Team, Work-Life-Balance ist super. Das ist aber absolut unglaubwürdig, weil alle kommunizieren das. Und jetzt kommt natürlich LinkedIn ins Spiel. Jetzt hat man natürlich entdeckt, ah, okay, Menschen auf Social Media tendieren zu bestimmten Inhalten, die sie präferieren. Und ich kann jetzt diese doch eher informelle Natur dieses Mediums ja super nutzen, um über LinkedIn beispielsweise den Vorhang aufzumachen und Menschen einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Also auch da siehst du mittlerweile von seriösen Firmen lustige Videos von irgendwelchen Team-Events, irgendwelche CEOs oder C-Level-ManagerInnen, die sich, ich sag das mal so, manchmal zum Affen machen, die auf irgendwelchen Events mit einem Kostüm rumlaufen oder im Bällebad hängen oder also Dinge, die früher noch eher undenkbar waren, werden jetzt getan, weil man natürlich diese Bühne nutzen möchte und auch sollte, zu zeigen, hey, die Menschen, die hier arbeiten, das sind Menschen, mit denen möchtest du zusammenarbeiten. Das sind tolle Menschen, wir sind ein tolles Team und wir schreiben nicht nur, dass es Spaß macht bei uns, sondern wir zeigen dir das auch. Und wir sprechen nicht davon, dass wir divers sind, sondern unsere Aufnahmen, dieser Blick hinter die Kulissen, der beweist das auch. Und diese Möglichkeit des Beweises, dieses Arbeitgeberversprechens, ist super wertvoll.
Es geht um Bilder im Kopf und Emotionen, die man im Endeffekt aufbaut.
Genau.
Ja, wenn wir über das Thema Customer Experience sprechen, ist für mich ein großer Faktor für eine konsistente Kundenerfahrung in der Customer Journey. Vor allem eben dieser konsistente Auftritt und Kontinuität. Jetzt habe ich auf Social Media Kampagnen, die ich plane, Contents, die ich poste, die unterscheiden sich von Social Media Kanal zu Social Media Kanal, haben wir gerade gesagt, die können mal seriöser sein, da kann sich mal jemand zum Affen machen. Und ich habe natürlich auch im E-Mail-Marketing, ich verschicke nicht einfach leere E-Mails. Ne? Die haben bestenfalls eine Botschaft, die ich kommunizieren möchte. Die haben einen Call to Action, einen klaren, für eine Folgehandlung, die ich dadurch erzielen möchte. Wie kann ich denn oder wie wichtig ist deiner Meinung nach Content-Sharing, also ähnliche Inhalte auf Social Media und im E-Mail-Marketing zu kommunizieren?
Also ähnlich im Sinne von, dass eine Konsistenz ersichtlich ist. Das kann sich von CI-Konformität bis eben, es ist einfach eine Tonalität oder eine Art und Weise des Contents. Das halte ich schon für wichtig. Es wäre verwunderlich, wenn ich als NutzerIn bei TikTok ein Unternehmen sehe, und das ist, wirkt dann komplett diametral entgegengesetzt zu dem, wie sie beispielsweise auf Instagram unterwegs sind. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man da eine Konsistenz hat. Wiederverwerten würde ich Inhalte nicht unbedingt. Da muss man schon sich ganz klar anschauen, wie sieht die Demografie der NutzerInnen der jeweiligen Plattform aus. Also Dinge, die auf TikTok funktionieren, werden so nicht auf Facebook funktionieren. Schlichtweg, weil die Demografie der NutzerInnen eine unterschiedliche ist und Menschen auch ein anderes Rezeptionsverhalten gewohnt sind, auch an Inhalten. Ich glaube, was viel wichtiger ist für den Erfolg, und darum geht es ja auch heute, für dieses erfolgreiche Zusammenspiel zwischen Social Media und Automation, ist es, dass man ein Narrativ aufbaut, das sinnigerweise von dem einen Kanal zum anderen Kanal führt und dieses Narrativ weiterbaut. Dass ich bestimmte Inhalte, die ich habe, die ich beispielsweise, komme wieder auf dieses Thema zurück, über den Newsletter ausspiele, en Detail, irgendwelche Behind-the-Scenes-Informationen, ein Gewinnspiel, eine Kooperation mit einem Ambassador, mit einem Influencer, was auch immer, dass dieser hochexklusive Content beispielsweise über den Newsletter exklusiv ausgespielt wird, ich aber natürlich die anderen Kanäle nutze, um das anzuteasern und um dieses ganze Narrativ aufzubauen. Ein Teaser, hey, da kommt was. Und dann gebe ich hier 2, 3 Snippets, vielleicht mit den wichtigsten Keypoints dieser Informationen über Social Media raus. Ist ja auch schön, weil das Ganze teilbar ist. Ja, also im Endeffekt habe ich auch diesen kleinen Viralitätseffekt. Leute senden das weiter, speichern sich das ab. Aber leite natürlich dementsprechend schön und eigentlich relativ natürlich weiter in den Newsletter und sage, hey, die vollen Informationen, wenn ihr die haben möchtet, die erhaltet ihr übrigens über unseren Newsletter. Also da finde ich diese Konsistenz viel wichtiger, dass man ich glaube, das Narrativ sollte Konsistenz und Kontinuität aufweisen. Da so kann man es, glaube ich, am besten zusammenfassen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Und ich meine, das ist dann auch genau die Schnittmenge oder der Punkt, wo ich mit Hilfe von Social Media, wo ich ja häufig größere Communities habe. Also ich würde mal jetzt sagen, Unternehmen mit, weiß ich nicht, 2 Millionen Followern auf Instagram wird jetzt nicht unbedingt 2 Millionen E-Mail-Marketing-Kontakte haben.
Ja.
Das heißt, ich kann diese große Masse an Menschen, die meinem Unternehmen sowieso folgen bereits, die ich aber auch neu sozusagen auf Social Media gewinnen kann, durch solche Narrative und durch solche Kampagnen kann ich dann Social Media auch nutzen, um meine E-Mail-Reichweite zu erhöhen.
Definitiv. Ich glaube, die größte Herausforderung, und das ist, glaube ich, eine Hürde, über die viele Unternehmen noch stolpern, ist es, dass die Incentivierung für die Menschen von Social Media rüberzugehen auf eine Landingpage und sich anzumelden, diese Incentivierung muss schon sehr groß sein. Denn wir dürfen nicht vergessen, das, was wir dort von den NutzerInnen verlangen, Das geht schon wieder ihrem natürlichen Nutzerverhalten. Ich bin auf einer Social-Media-Plattform, dann werde ich aufgefordert, in einen Link in der Bio oder so zu gehen, also erstmal raus aus dem Feed, das Profil aufzurufen. Dann soll ich rausgeleitet werden aus der Plattform, auf der ich mich gerade befinde, was erstmal schon immer ganz schlecht ist, was den Algorithmus angeht. Also die meisten Plattformen bestrafen das ja auch mit verminderter Reichweite, wenn du zu externen Seiten verlinkst. Aber selbst wenn ich das mache, dann komme ich auf eine Landingpage, dann muss ich Daten eingeben, dann muss ich den Double Opt-in bestätigen per E-Mail und dann bin ich Teil des Clubs. Und wenn du den Leuten das nicht schmackhaft machst, dann ist es relativ schwierig. Wenn du es ihnen aber schmackhaft machst, ist das, glaube ich, ein super guter Weg, weil genau dieser Mechanismus, diese Magie von Social, über die ich die ganze Zeit gesprochen habe und du ebenfalls gesagt hast, du nimmst die wahr, dass wir die Leute halt dort abholen können, wo sie sich eh befinden und wie sie mit gefühlt passenden Inhalten an uns binden können, wenn wir denen jetzt irgendwas ganz Besonderes im Newsletter anbieten können, irgendein Wahnsinnsgewinnspiel oder irgendwelche ganz exklusiven Informationen, also Dinge, wo wir wissen, sind von großem Interesse. Da würde ich in der Tendenz, wenn ein Kunde, eine Kundin sagt, ich möchte unser Newsletter-Marketing vergrößern, würde ich immer sagen, pass auf, du planst doch wahrscheinlich 2, 3 Gewinnspiele im Jahr. Führ das doch nicht nur über Social aus. Natürlich immer schwierig, weil wir wissen, jeder, der sowas entscheidet, hat auch immer Entscheidungsträger in Übersicht. Und wenn du ein Gewinnspiel machst, steigen die Follower in Zahlen. Das ist immer ganz schön, um das zu zeigen. Aber langfristig macht es ja auch definitiv Sinn, hey, lager das doch beispielsweise mal auf den Newsletter auf. Weil du kriegst die Aufmerksamkeit über Social sowieso. Und wenn, so traurig das vielleicht sein mag, wenn ich aber weiß, ich kann was gewinnen oder ich kann ganz, ganz tolle Informationen erhalten, dann ist diese Hürde auch gar nicht mehr so groß, von einer Followerschaft auf Social Media zu einem Abonnement beispielsweise eines Newsletters zu konvertieren.
Ich glaube, das müssen vor allem langfristige Incentives sein.
Ja.
Denn die Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, ist, Man ist ein B2C-E-Commerce-Shop und bietet für die Newsletter-Anmeldung 10% Rabatt auf den ersten Einkauf. Genau, ja. Dann melden sich erstmal super viele Menschen an. Das ist vielleicht ganz gut für meine E-Mail-Marketing-Liste, für die Größe meines Verteilers. Aber du hast jetzt gerade gesagt, wenn man von Social-Media-Beiträgen beispielsweise auf externe Plattformen weiterleitet, wird das vom Algorithmus abgestraft mit verminderter Reichweite. Im E-Mail-Marketing, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ist es genauso. Wenn ich hohe Bounce-Rates irgendwann habe oder wenn ich schlechte Öffnungs- und Klickraten habe in meinen E-Mails oder häufig als Spam gemeldet werde, einfach dadurch, dass ich durch Gewinnspiele, Coupons vielleicht eher qualitativ von der Qualität her niedrige Kontakte eingesammelt habe, dann wird das auch abgestraft mit einer verminderten Zustellbarkeit. Beispielsweise, du hast gerade von 99,9% gesprochen. Davon würde ich träumen, um ehrlich zu sein. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen.
Ich wollte es den Zuhörerinnen jetzt schmackhaft machen.
Ja. Ich denke aber genauso gut kann man den Mechanismus auch umdrehen, denn meine ganzen E-Mail-Marketing-Kontakte müssen nicht unbedingt auf Social Media subscribed sein. So kann ich meine E-Mail Reichweite auch nutzen, um meine Community auf Social aufzubauen.
Definitiv. Was
ja ganz gängig ist, dass man einfach die Social Icons und Social Links am Ende des Newsletters oder der E-Mail nochmal verlinkt. Ich habe einen Kunden, die haben teilweise auch einen Recommendation-Blog für Contents auf Social Media drin. Da werden dann TikTok-Posts angepriesen, die thematisch passen zu den Inhalten in dem Newsletter oder in der E-Mail, die gerade verschickt wurde. Und so kann ich den Spieß ja auch umdrehen.
Absolut, also es ist keine Einwegstraße, es geht auf jeden Fall in beide Richtungen und genau dieser Mechanismus, den wir eben beschrieben haben, der funktioniert ja auch andersrum. Es gibt ja vielleicht Inhalte, bleiben wir bei diesen Dingen, über die wir schon sprachen, Videoinhalte, die jetzt nicht einem Imagefilm ähneln, sondern leichte, unterhaltsame Kost. Und bevor du die jetzt zum Beispiel auf deine eigene Homepage packst oder auf eine Landingpage, kannst du ja trotzdem im Newsletter darüber schreiben, über diese Serie beispielsweise und verlinkst dann auf den Social-Kanal. Du teaserst genau der gleiche Mechanismus. Du teaserst das Ganze über den Newsletter an und sagst, es gibt diesen Inhalt exklusiv nur auf dieser Plattform und dann hast du natürlich auch wieder eine Incentivierung, dass Leute von der einen Plattform auf die andere wechseln. Ich glaube, Stichwort Incentivierung ist, glaube ich, das, was bei den Hörerinnen im Kopf bleiben sollte. Man muss den Leuten schon was bieten und Exklusivität ist eigentlich auch immer ein ganz guter Anhaltspunkt. Damit bewegst du Menschen, von A nach B zu gehen.
Jetzt ist es im E-Mail-Marketing so, du hast auch schon sehr viel über Daten gesprochen. Du hast über Interaktionsdaten gesprochen, die ich nutzen kann. Thema Preference Center beispielsweise. Also ich sollte die Barriere, um in mein E-Mail-Marketing einzusteigen, erstmal so gering wie möglich halten. Das haben wir AB getestet in der Vergangenheit. Da gibt es Statistiken zu, umso weniger Daten ich abfrage, umso weniger Pflichtfelder ich abfrage, umso höher ist die Conversion Rate dann im Endeffekt. Jetzt fängt man häufig an mit einer E-Mail-Adresse. Dazu raten wir zumindest unter dem Double-Opt-In-Prozess, der ja für einige Nutzerinnen und Nutzer schon lästig sein kann. Ja. Vor allem, wenn die Automatisierung dahinter nicht schnell genug ist. Wenn ich mich beispielsweise in einem Shop für einen 10, mein Warenkorb ist schon voll sozusagen und ich sehe dann in dem Warenkorb oder im Checkout-Prozess, dass ich jetzt noch einen 10% Gutschein kriegen könnte für den Einkauf, den ich direkt einlösen kann. Ich melde mich an und ich warte irgendwie, muss 4-5 Minuten auf diese Double-Opt-In-E-Mail warten. Dann bin ich da schon raus wahrscheinlich. Das sorgt bei mir für Unzufriedenheit und bei vielen anderen Kundinnen und Kunden auch. Jetzt halten wir die Barriere gering, können dadurch E-Mail-Marketing-Kontakte generieren und können auch über automatisierte Journeys später im Lead-Nurturing beispielsweise Progressive Profiling machen. Das heißt, ich kann die Daten, die ich über die Nutzerinnen und Nutzer, meine E-Mail-Marketing-Kontakte habe, stetig anreichern durch Vorname, Nachname für eine Basic-Personalisierung beispielsweise der Anrede, aber auch durch die explizite Abfrage von Interessen.
Ja.
Und jetzt habe ich diesen E-Mail-Marketing-Kontakt gegebenenfalls auch in meinem CRM. Und in meinem CRM sind auch meine Shopping- und Commerce-Daten integriert. Das heißt, ich weiß, wie die Person in der Vergangenheit, was für Produkte sie gekauft hat oder wie sie sich auch mit meinem Service beispielsweise, mit meiner Serviceabteilung abgestimmt hat zu irgendwelchen Servicefällen. Oder ich habe auch Tracking-Daten von meiner Website. Und die Daten, diese CRM-Daten, wie kann ich die denn für Targeting auf Social Media nutzen? Ich meine, das ist ja eine unfassbar gute Datenquelle, die wir im E-Mail-Marketing für Segmentierung vor allem nutzen, wovon aber auch Social Media profitieren kann.
Definitiv. Also ganz spannendes Thema, das du ansprichst. Es gibt ja vor allem zwei Möglichkeiten. Das eine Thema bezieht sich wieder auf die ganze Thematik Retargeting. Du kannst die Daten aus dem CRM natürlich nutzen, um genau diese Personen dann einzuspielen, ob jetzt bei Meta, wobei bei Meta macht das mittlerweile, also Facebook und Instagram, gar nicht mehr so viel Sinn, weil die tatsächlich mittlerweile so automatisierte Targeting-Möglichkeiten haben, dass auch unsere Page-Spezialisten sagen, also das macht gar nicht mehr so super viel Sinn. Aber bei LinkedIn beispielsweise super spannend, dass man diese CRM-Daten einspielt bei LinkedIn und dementsprechend diese Menschen dann retargeten kann, also über LinkedIn mit entsprechenden Ads, die ihren Präferenzen entsprechen zu erreichen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, und die halte ich persönlich für fast noch spannender, ist es, wenn ich jetzt weiß, dass mein Kundenstamm, mein Kundinnenstamm diese persönlichen Präferenzen eint beispielsweise, dann würde es ja Sinn machen, dass ich genau Menschen suche, die ähnlich ticken, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch ist, dass diese Menschen auch Interesse an meinen Inhalten haben. Was ich jetzt also machen kann, ist genau diese CRM-Daten zu nehmen, dann zu sagen, ich erstelle Lookalike Audiences, also Personen, die den Charakteristika dieser Menschen entsprechen. Und dann kann ich die quasi zur Neukundengewinnung nutzen. Kann dann die Personen, die ich als Datenquelle genutzt habe, natürlich ausschließen von diesem Targeting, weil die sind ja bereits in meinem Kundenstamm vorhanden, sodass ich diese Informationen dann nutzen kann, um sehr, sehr effizient tatsächlich Neukunden zu gewinnen.
Retargeting und Lookalike Audiences, hast du gesagt.
Genau.
Dafür brauche ich natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit, meine CRM-Daten dann zu Meta beispielsweise zu pushen oder ins Google-Netzwerk zu pushen. Aber das ist ja fast schon mittlerweile eine Basic-Funktionalität, die Marketing-Automation-Lösungen mit sich bringen. In der Vergangenheit habe ich die Erfahrung gemacht, und das muss man sich von Projekt zu Projekt und von Unternehmen zu Unternehmen, auch von Kampagne zu Kampagne sicherlich immer mal wieder anschauen. Ich kann nicht zu wenig, also es ist natürlich schön immer, oder man tendiert dazu, die Zielgruppe so spezifisch wie möglich zu machen und wirklich auf wenige Menschen, möglichst wenige Menschen runterzudampfen. Aber Meta und Google nehmen auch erst ab einer gewissen Größe, glaube ich, Zielgruppen an, um Kampagnen zu machen. Das heißt, ich darf nicht zu wenige Kontakte übermitteln, weil dann dieser Algorithmus gar nicht funktioniert oder weil das Targeting dann nicht funktioniert.
Mhm.
Richtig?
Ja.
Das heißt, so spezifisch wie möglich die Zielgruppen, aber auch so groß wie nötig, um überhaupt die Kampagne fahren zu können.
Um dem Algorithmus oder der, wenn man es so nennen möchte, künstlichen Intelligenz, die hinter so einem Algorithmus stecken mag, auch eine Datengrundlage zu geben, die ja groß genug ist, um daraus Ableitungen zu vollziehen zu können.
Dann lass uns doch jetzt irgendwie mal ein Beispiel nehmen, würde ich sagen, für eine neue Kampagne zu einem Produktlaunch vielleicht. Ich weiß, in meinem CRM kann ich Kundinnen und Kunden selektieren, die in der Vergangenheit in der Produktkategorie, wo mein neues Produkt rauskommt, bereits Käufe getätigt haben. Mhm. Die vielleicht auch explizit angegeben haben, dass das ein interessantes Thema für sie ist oder eine interessante Kategorie für sie ist. Jetzt segmentiere ich diese Nutzerinnen und Nutzer und gebe die an Social Media. Und da kann ich dann jetzt hingehen und eine Social Media Kampagne für das neue Produkt beispielsweise fahren. Jetzt habe ich da Informationen, die ich kommuniziere, vielleicht gewisse Produktbilder, die ich kommuniziere. Kann ja auch auf Social Media beispielsweise nach Geschlecht targeten. Ist ja auch so ein Ding. Und jetzt habe ich eine Landingpage von mir verlinkt auf meiner Website und möchte da den Traffic von der Social-Kampagne hinleiten. Jetzt beschäftigen wir uns bei uns im Bereich nicht nur mit E-Mail-Marketing und Mobile-Marketing beispielsweise, sondern auch mit Personalisierung ganz viel. Personalisierung über Kanäle hinweg. Das kann im E-Mail-Marketing sein, das kann aber auch vor allem auf der Website sein oder in der App, die ja für viele Nutzerinnen und Nutzer die Hauptanlaufstelle dann ist, vor allem die Website.
Ja.
Wie kann ich denn von Social Media, mithilfe von Social Media Kampagnen und Personalisierung für eine Konsistenz dieser Personalisierung sorgen? Das heißt, ich möchte ja im Endeffekt die Inhalte, die ich kommuniziere auf Social, möchte ich ja ähnlich, und meine Website ist häufig statisch, einfach, möchte ich trotzdem dynamisch gestalten auf meiner Website, um eben diesen Wiedererkennungswert und diese Kontinuität nicht nur über Social und E-Mail zu leisten, sondern auch meine Hauptplattform für viele Kundinnen und Kunden auch auf meiner Website zu haben. Das war eine sehr lange Frage, ne?
Ich wollte gerade sagen, das Schöne ist, du hast das ja sehr schön hergeleitet. Ja. Die Magie dahinter ist ja, dass es ja tatsächlich sehr einfach ist und zu unserem Daily Business gehört. Denn natürlich ermöglicht uns die Technologie heute, Stichwort UTM-Parameter beispielsweise, also es geht immer darum, generierten Traffic, den ich erstelle oder generiere in dem Fall über Social Media, nennen wir es mal zu de-anonymisieren, also über UTM-Parameter beispielsweise, kann ich ja ganz klar hinterlegen, von welcher Quelle kommt die Person, über welche Kampagne, auch über welches Asset, auch ganz großes Thema. Du hast gerade gesagt, Targeting nach Gender. Da gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Und gerade dieses Thema AB-Testing sollte auch bei jeder Social-Kampagne definitiv immer mitgedacht werden. Also bedeutet, jetzt mal runtergebrochen, für Menschen, die vielleicht nicht so tief da drin stecken, nicht jeder Rezipient oder jede Empfängerin einer Werbeanzeige sollte dasselbe Bild, denselben Text etc. sehen, sondern ich sollte verschiedene Varianten gegeneinander testen, weil sie mitunter oder sehr wahrscheinlich bei verschiedenen Zielgruppen auch unterschiedlich performen werden. Aber jetzt kommen wir zurück. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, über UTM-Parameter das Ganze zu de-anonymisieren. Das heißt, du, Tarek, weißt ganz genau, die Person kommt von der und der Instagram-Kampagne, hat das und das Asset gesehen und die Information kannst du dann dank der von euch genutzten Technologien natürlich dann nutzen, um diese Landingpage zu personalisieren, dass eben die und das Person A, B und C eben im besten Fall nicht nur unterschiedliche Werbeanzeigen gesehen haben, sondern sie sehen dann auch unterschiedliche Landingpages.
Ich glaube, die Hauptmessage, die wir hier versuchen zu geben und die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen sollten, ist, die Kanäle vor allem nicht in Silos zu denken und für Exakt. Sich, sondern übergreifend über Kampagnen nachzudenken und zu konzipieren, um eben das Kundenerlebnis verbessern zu können.
Das betrifft übrigens nicht nur die beiden Maßnahmen oder Mechanismen, die wir gerade besprechen, sondern eigentlich alle Marketingmaßnahmen, bitte. Das möchten wir in die Welt hinausrufen, Silos abschaffen, insbesondere im Marketing.
Ganz genau. Ja, was wir auch häufig immer bei uns versuchen, vor allem mit Marketing Automation oder mit Automatisierungsprozessen im Allgemeinen zu erreichen, ist beispielsweise Marketing, Sales und Service auch näher aneinander zu rücken. Auch da ist Silos abschaffen immer ein sehr, sehr großes Thema und es braucht wirklich das Zusammenspiel unterschiedlicher Abteilungen, um das zu schaffen.
Absolut.
Jetzt kann eine Marketingabteilung auch unterschiedlich strukturiert sein in Unternehmen. Ich kann eine übergreifende Marketingabteilung haben, wo sich alle Leute um Social und E-Mail und Website und alles Mögliche kümmern. Wir bei Adesso sind sehr groß aufgestellt. Ich weiß das von einigen unserer Kundinnen und Kunden auch, dass unterschiedliche Disziplinen, selbst im Unternehmen, im Online-Marketing in unterschiedlichen Teams liegen, die dann häufig nicht so gut miteinander kommunizieren. Das heißt, da geht's. Silos abschaffen hört sich immer so einfach an.
Ist es leider nicht, nein.
Ist es nicht. Da geht wirklich sehr viel Change Management auch mit einher und sehr viel Arbeit in den Köpfen der Menschen, warum es sinnvoll ist, diese Silos abzuschaffen.
Definitiv. Ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen unternehmensintern und auch eine Herausforderung, vor die wir oft gestellt werden. Denn oftmals, wenn Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, wir bräuchten Unterstützung bei der Konzeption einer Social-Media-Strategie, geht es natürlich irgendwann um das Alignment von Marketing- und Social-Media-Zielen und Unternehmenszielen, also alles, was inhaltlich und Strategie angeht. Aber ganz oft zu Beginn merkt man sofort, okay, hier geht es nicht nur darum, über Inhalte und um eine Strategie zu sprechen, sondern wir müssen uns eigentlich am Ende des Tages leider auch mal eure Organisation anschauen. Denn so, wie ihr momentan aufgestellt seid, dass Person A dort verankert ist, Person B ist in einem ganz anderen Department untergebracht und ihr sprecht relativ kompliziert über drei Ecken nur miteinander, so wird Online-Marketing nicht ordentlich funktionieren. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, die real ist in ganz, ganz vielen Unternehmen.
Danke für den Einblick. Marcel, gerne. Ich würde sagen, lass uns mal langsam zu unserer Erfolgsgeschichte kommen, die du uns mitgebracht hast, zu unserer, so nennen wir es, 60 Seconds Success Story. Dafür hast du, wie der Name schon verrät,
90 Sekunden Zeit.
Ganz genau, 90 Sekunden Zeit, eine Minute Zeit und ich werde auch einen Timer stellen, damit wir so ein bisschen zumindest in der Zeit bleiben. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann 3, 2, 1.
Erfolgsgeschichte, ich glaube, relativ passend von all denen, die man hätte wählen können, gerade weil wir gerade über das Thema Silos abschaffen gesprochen haben, ist sicherlich eine Jubiläumskampagne, die wir im letzten Jahr für einen unserer Kunden durchgeführt haben. Relativ spannend, sehr bekanntes, familiengeführtes Unternehmen. die Problematik, dass gerade die jungen Zielgruppen nicht mehr erreicht werden können. Gleichzeitig haben sie ein sehr großes Firmenjubiläum gefeiert und wir haben für diesen Kunden eine holistische Jubiläumskampagne konzipiert, die eben nicht nur Social Media betraf, sondern auch Marketing Automation. Wir haben das Thema Musikfestival Sponsorship mitgedacht. Wir haben Out-of-Home-Kampagnen gefahren. Wir waren auf Spotify unterwegs. Es wurde Merchandise produziert. Wir haben mit unserer Influencer-Agenturentochter Reachbird natürlich auch Influencer-Marketing genutzt. Eine super erfolgreiche Kampagne, deren KPIs wahnsinnig gut waren und die eventuell sogar auch prämiert wurde. Je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt.
Perfektes Timing, Marcel. Sehr spannend. Dann freuen wir uns auf jeden Fall, da vielleicht in Zukunft mehr von der Kampagne zu hören. Habt ihr denn auch über GenAI in dem Projekt gesprochen oder GenAI eingesetzt? Oder lass uns gerne mal diesen Exkurs machen, denn da beschäftigen wir uns bei Adesso sehr viel aktuell mit dem Thema. Und ich glaube, den Markt bewegt das allgemein sehr. Wie nutzt du denn GenAI in deinem Daily Business und hast du irgendwelche Prompts, die dir besonders in deinem Arbeitsalltag helfen?
Genau. Also ich glaube, es macht Sinn, darüber zu sprechen, gerade weil wir auch gerade über die Kampagne sprachen. Das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Beispiel. Denn ich glaube, dass GenAI gerade in zwei Bereichen super unterstützend wirken kann. Das eine ist natürlich die Ideenfindung, Informationszusammenfassung, also das klassische ChatGPT-Thema. Und auf der anderen Seite natürlich das ganze Thema der Bild- und Videoerstellung, wo die Technik mittlerweile ja schon erschreckend weit ist und man tatsächlich sehr gute Dinge machen kann. Gerade in dieser Kampagne, die ich angesprochen habe, die ist ein Paradebeispiel für meinen Standpunkt, den ich persönlich vertrete, nämlich dass dieses Thema Ideenfindung für Beiträge und erst recht bitte Copies, also Texte etc. nicht von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden sollten, sondern immer von einem Menschen. Denn so intelligent diese Technologie auch sein mag, am Ende, zumindest Stand jetzt, April oder März 2024, wissen wir als Mensch immer noch am besten, wie andere Menschen ticken und können auch besser einschätzen, wie unsere Zielgruppe emotional auf bestimmte Inhalte reagieren. Und das war in dieser Kampagne beispielsweise sehr essentiell, weil wir über die Rekontextualisierung dieser Marke, dieses Kunden mit popkulturellen Referenzen aus der Zeit der Unternehmenshistorie eine Emotionalisierung dieser Marke vorgenommen haben. ChatGPT wird mir vielleicht hätte sagen können, was ist in der Zeit an tollen Filmen rausgekommen oder aber die haben die Filme nicht gesehen, die können wahrscheinlich keine Zitate, gerade im Bereich Community Management etc. Also man braucht einen Menschen, der, wenn dann, also es hat gut funktioniert, wenn Leute dann Zitate aus Filmen genannt haben, war es natürlich schön, dass ich als Mensch in der Lage bin, darauf einzugehen, weil ich diese Filme selber gesehen habe. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich AI relativ häufig auch genutzt für die Grafikerstellung, denn du kannst es dir schon denken, gerade wenn wir über popkulturelle Referenzen sprechen, wer freut sich da? Wir natürlich erstmal und der Kunde, weil es eine geile Idee ist, aber auch jeder Anwalt auf dieser Welt, weil natürlich das Thema Urheberrecht sofort ins Spiel kommt. Und da haben wir GenAI schon relativ häufig genutzt, um bestimmte Figuren, nehmen wir mal den Grinch, um den nachzustellen, um das Urheberrecht so weit wie möglich zu umgehen. Ich meine, gibt dann auch noch andere Tricksereien, dass man das Gesicht so ein bisschen verdeckt mit der Hand. Man muss dann ein bisschen spielen, aber da hilft GenAI natürlich sehr. Also das nochmal als Thema Brücke schlagen zu dieser Kampagne. Ich persönlich nutze es relativ wenig, muss ich sagen. Wenn, dann nutze ich ChatGPT, um mir Informationen zusammenfassen zu lassen oder erste Inspirationen zu bekommen. Den Tipp, den ich mitgeben wollen würde, wäre kein konkreter Prompt, sondern, und das ist völlig in line mit dem, was unser geschätzter Kollege Simon Schulte, glaube ich, gesagt hat, nämlich seid nett zu der AI. Wir möchten von der AI ja gefüttert werden, wie von einem gebildeten Gegenüber. Und so sollten wir sie auch behandeln. Also anstatt einfach zu fragen, gib mir bitte einen LinkedIn-Beitrag zum Thema Weltfrauentag, kann ich ChatGPT ja erstmal mit Informationen füttern. Hey, stell dir vor, du bist Marketingmanager in einem Versicherungsunternehmen mit der und der Größe. Unser Purpose ist das und das. In unserer Kommunikation möchten wir X und Y und Z erreichen. Und alleine, wenn ich solche Informationen gebe, das geht übrigens auch, indem ich ganze Stellenprofile einfüttere und sage, schau mal, das sind die Skills, die jemand in der Position eines Marketingmanagers haben sollte. Stell dir vor, du bist diese Person. Und alleine umso mehr Informationen ich der Person gebe, oder der Person sage ich gerade schon, indem ich der künstlichen Intelligenz, wenn ich die so ein bisschen frame, stell dir vor, du bist in dieser Position, dann erhalte ich auch wesentlich bessere Inhalte.
Kontext, Kontext, Kontext verstehe genau. ich daraus. Und mittlerweile kann man ja sogar zumindest bei ChatGPT eigene GPTs erstellen, wo man nicht immer wieder in jedem Chat diesen Kontext mitgeben muss, sondern genau. wo man das einmal macht, um da auch Effizienzsteigerung zu haben.
Absolut.
Das ist jetzt alles natürlich nur eine Momentaufnahme.
Also, ja. Wahrscheinlich, wenn der Podcast draußen ist, gibt es schon 2 neue Versionen und all diese Probleme haben sich schon längst erledigt.
Wer weiß, was in 3 Jahren ist. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da noch kommen wird.
Absolut.
Ich würde gerne einmal so langsam vielleicht das Ende der heutigen Folge, auch wenn es ein sehr netter Plausch ist, Marcel, anläuten wollen. Vielleicht mit einer kurzen Zusammenfassung des Themas und der wichtigsten Erkenntnisse. Wir haben darüber gesprochen, wie E-Mail und Social Media gemeinsam das Kundenerlebnis verbessern können, haben vor allem auch über übergreifende Kampagnen, über holistische Kampagnen gesprochen. Wir haben über Content Sharing gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie ich Social Media Kampagnen oder Gewinnspiele beispielsweise nutzen kann, die ich auf Social Media vermarkte, um meine E-Mail-Reichweite zu steigern. Hm. Wir haben aber auch gesagt, dass ist sehr positiv, weil ich habe mehr E-Mail-Marketing-Kontakte, aber auch da muss ich dann meine E-Mail-Verteilerliste pflegen, um meine Zustellbarkeit beispielsweise im E-Mail-Marketing hochzuhalten und ja Ghost-Follower, sage ich jetzt mal, oder Ghost-E-Mail-Marketing-Kontakte auch einfach wieder zu löschen aus meiner E-Mail-Liste. Weil es ist natürlich immer eine schöne KPI, wenn man reporten kann, unser E-Mail-Verteiler ist um 4, 5, 10% beispielsweise ja. gestiegen. Nichtsdestotrotz ist es nicht die einzig wahre KPI im E-Mail-Marketing. Und wenn Ghost-Follower, Ghost-E-Mail-Marketing-Kontakte, dann meine Zustellbarkeit. Es ist ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Faktoren, ne? Haben wir drüber gesprochen. Und dann haben wir aber auch drüber gesprochen, dass man beispielsweise die Social-Media-Kanäle auch im E-Mail-Marketing anteasern kann, um auch diesen Rückkanal zu schaffen. Wir haben über die Wichtigkeit von CRM-Daten für das Targeting gesprochen. Da war vor allem Retargeting und Lookalike-Audiences ein Thema. Und wir haben auch einen kurzen Exkurs zum Thema Website und Website-Personalisierung gemacht. Und da haben wir auch viel über Change-Management gesprochen. Und wir haben auch einen Exkurs zum Thema Website-Personalisierung gemacht, wo wir eben gesagt haben, dass man nicht nur Social- und E-Mail-Marketing, sondern auch Website-Personalisierung, meine Website, mitdenken muss. Wir haben über AB-Testing gesprochen. Das wären jetzt so meine wichtigsten Erkenntnisse. Hast du noch Themen, die du zusammenfassen möchtest, die dir gerade noch einfallen?
Ich glaube, du hast gerade eine herausragende Zusammenfassung geboten, lieber Tarek. Ich glaube, als Takeaway sollte man wahrscheinlich tatsächlich mitnehmen als ZuhörerInnen, dass Silos abzuschaffen sind und dass man holistische Kampagnen denken sollte und dass jede Aktivität in die Hand der nächsten Aktivität spielen sollte. Und als ganz nett gemeinter und relativ nachvollziehbarer Tipp, wenn ihr irgendetwas plant als Unternehmen im Bereich Marketing, stellt euch immer vor, ihr werdet Rezipient dieser Aktivität und überlegt euch, wird mich an irgendeiner Stelle irgendetwas nerven oder mir nicht gefallen? Und wenn man das tut, merkt man eigentlich immer relativ schnell, wo Hürden sind, die man abbauen sollte.
Da bin ich bei dir. Marcel, jetzt bist du schon lass uns mal zum Ausblick kommen. Du bist schon seit einer Dekade, hast du gesagt, im Bereich Online-Marketing und Social-Media-Marketing unterwegs. Und da hat sich sehr viel getan in dieser Dekade. Was wünschst du dir denn für die Zukunft von Social Media?
Ich halte es mal auf der professionellen Ebene, weil Social Media hat natürlich auch die ein oder andere Auswirkung auf unsere Gesellschaft gehabt. Ich wünsche mir vor allem im Bereich Social Media Marketing, das ist eine sehr gute Zeit dafür, deswegen macht es mir auch gerade so viel Spaß, dass Unternehmen tatsächlich mutiger werden. Dass man versteht, dass Unterhaltung und Seriosität kein Gegenteil darstellen, sondern dass auch beides Hand in Hand gehen kann und sogar muss. Ich glaube, dass Social Media weiterhin der beste Kanal ist, um gerade junge Zielgruppen zu erreichen. Es ist und bleibt eine Herausforderung, wenn Unternehmen, und das passiert leider noch häufig, versuchen genau das zu machen, was sie in konventionellen Werbemaßnahmen durchgeführt haben, auf Social Media zu übertragen, wird das nicht funktionieren. Also Out of Home mit weniger Pixeln macht keinen Sinn auf Instagram beispielsweise, sondern man muss sich schon den formatmäßig anpassen. Aber ich glaube, wenn Unternehmen das verinnerlicht haben und auch mutiger sind, und Inhalte schaffen, mit denen wir, und darum geht's am Ende des Tages, wir Spaß haben können, wo wir irgendwas mitnehmen können. Und sei es ein Lacher, Tarek, oder halt eine neue Information, die ich gelernt habe. All das sorgt dafür, dass in meinem Unterbewusstsein diese Marke positiv assoziiert wird. Und wenn Unternehmen das zukünftig mehr verinnerlichen, das wünsche ich mir für Social Media Marketing.
Das war jetzt ein Wunsch und sogar ein Tipp zugleich, ne, für unsere Zuhörerinnen und
Zuhörer. So machen wir das hier.
Wunderbar. Dann zum Abschluss, lieber Marcel, wie können dich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen, wenn sie sich mehr über das Thema austauschen wollen?
Sie können mich gerne jederzeit per E-Mail erreichen. Das wäre marcel.witschak@adesso.de. Ich gehe mal davon aus, dass wir Shownotes haben, wo man das hinterlegen kann. Ich erspare den ZuhörerInnen jetzt diesen Nachnamen zu buchstabieren, unter dem gleichen Namen beispielsweise auch bei LinkedIn zu finden. Ich freue mich immer über neue Kontakte. Man kann sich immer jederzeit gerne ganz unverbindlich austauschen.
Ja, deine E-Mail-Adresse sowie dein LinkedIn-Profil werden wir natürlich in die Shownotes aufnehmen. Ansonsten könnt ihr euch auch an uns wenden über unseren Podcast-Verteiler, der da heißt cxmagic.podcast@adesso.de. Da freuen wir uns auch immer über einen aktiven Austausch, über Feedback zum Podcast. Ja, lasst uns einfach im Austausch bleiben. Vielen Dank für euer Interesse an dem heutigen Thema. Und wir haben eine gut gefüllte Pipeline an spannenden Themen, die wir in der Zukunft noch behandeln werden in diesem Podcast. Deswegen bleibt gespannt, bleibt interessiert und bis zum nächsten Mal. Marcel, danke dir, dass du dabei warst.
Ich danke.